60 mit Peter Fonda und Nancy Sinatra. Tschüss, sagt euer Walter.
Europa von unten.
Europa od spodaj.
Europe from down below.
L'Europe vue d'en bas.
Europa, visioni da sotto.
Europa, una mirada da bajo.
Dobar dan, vodaj Europas od spodaj.
Hallo, herzlich willkommen bei der Sendung Europa von unten. Es begrüßen Sie im Studio
Gabi Peißl,
Christiane Warter
und Helmut Peißl.
In dieser Sendung haben wir für das Hauptthema einige Vertreterinnen von ONGs zum Thema Integration befragt.
Im zweiten Beitrag gibt es ein Gespräch mit Dr. Ulf Brumbauer von der Universität Graz. Und zwar geht es um die Vorstellung der neuen Ausgabe der Ost-West-Gegeninformationen. Schwerpunktthema die Rolle der Gewerkschaften im ehemaligen Osten Europas.
Karl Markus Gauss, Publizist aus Salzburg, war unterwegs. In seinem letzten Buch Die sterbenden Europäer dokumentiert er die Reise. Jochen Langer hat's gelesen. Seit der Zerstörung des World Trade Centers am 11. September hat sich die Welt verändert. Das will man uns weismachen und passend zum Jahreswechsel werden die Emotionen nochmal fester aufgerührt. Der Kampf für das Gute liefert willkommene Alibis für außenpolitische Offensiven der USA, aber auch die europäischen Länder versäumen diese Gelegenheit nicht, um ihre innenpolitischen Sicherheitsdebatten vorwärts zu treiben. Alte Vorhaben zur Verschärfung europaweiter Personenkontrollen und polizeilicher Überwachung werden aus den Schubladen geholt, wie zum Beispiel länderübergreifende Rasterfahndungen oder die Fingerprints von allen Flüchtlingen. Um die Bürgerinnen restlos von der Notwendigkeit immer repressiverer Maßnahmen zu überzeugen, müssen wieder einmal Flüchtlinge und Migrantinnen herhalten. Jüngstes Beispiel dieser Stimmungsmache ist der Integrationsvertrag, der vom österreichischen Ministerrat als Arbeitsgrundlage angenommen wurde. Verpflichtende Kurse in deutscher Sprache und österreichischer Staatsbürgerschaftskunde mit Prüfungen für Neuzuwanderer und hier lebende Migrantinnen sind die bisher bekannten Eckpunkte des Papiers. Wer sich weigert oder bei der Prüfung durchfällt, muss mit Geldbußen, ja im Ernstfall mit dem Entzug der Aufenthaltsberechtigung rechnen. Bis zur Gesetzeswerdung fehlt noch viel. Unter anderem, wer das Unterfangen organisieren und durchführen soll und vor allem, wer das alles zahlt. Zahlreiche nichtstaatliche Organisationen bezweifeln die inhaltliche Qualität der Kurse und sehen in dem Ganzen nur eine Schikane und einen Test für die Anpassungswilligkeit der ausländischen Mitbürgerinnen. Christiane Warter und Helmut Peisel haben mit einigen Vertretern gesprochen.
Der Integrationsvertrag ist die konsequente Fortsetzung einer Politik der 90er Jahre, die gekennzeichnet war eben dadurch, dass es sukzessive auch Verschärfungen gegeben hat. Und ich würde sagen, das ist sozusagen das Sahnehäubchen, das man jetzt draufsetzt und ist die Rückkehr zur Gastarbeiterpolitik der 60er Jahre. Das heißt also, es geht nicht um Integration, es geht eben nicht um rechtliche, soziale, kulturelle, aber auch politische Gleichstellung. Es geht darum, Hürden aufzubauen und sozusagen wieder anzuknüpfen, rotieren wir die Leute raus, lassen wir sie hier nicht leben. Es ist kein Bekenntnis zu einem Einwanderungsland Österreich, es ist ein Bekenntnis eben zu dieser alten, wir haben gehofft, überkommenen Politik.
So Gerhard Hetfleisch von der Ausländerberatungsstelle Tirol, die er selbst mit aufgebaut hat und seit Jahren betreut.
Das Hauptproblem ist, dass man hier unter dem Deckmantel von Deutschkenntnissen, die man abfragt, Prüfungen etc., eine Selektion betreiben will zwischen hier lebenden Migranten und Migrantinnen. Ja, es gehört dazu so zu dem gesamten Konzept der EU, blauer Vorhang, das heißt also um Europa an den Flüssen entlang, Meeren, einen blauen Vorhang als Ersatz für den Eisernen hochzuziehen und sozusagen die Menschen mit der größten Wertschöpfung und Produktivkraft hier zu belassen, sozusagen der Rest, der halt unter die Räder gekommen ist in dieser Politik, den wieder loszuwerden.
Um das Gesetz schon im Vorfeld zu verhindern, schließen sich bundesweit Migrantinnen und Flüchtlingsorganisationen zusammen. Am 15. Dezember fand in Wien die außerordentliche Integrationskonferenz statt. Dazu Hikmet Kahayan, hauptberuflich Mitarbeiter des Jugendhilfswerkes Wien, aber auch in anderen Initiativen wie zum Beispiel Tschuschinen Power tätig.
Wir können in Wirklichkeit noch gar nicht auf irgendwelche Detailsituationen eingehen. Mhm. Was wir derzeit schon wissen, ist halt so diese eigenartige Vertragssituation, wobei derzeit nicht einmal angedacht ist von offizieller Seite, was denn die Rechte von Immigranten wären, wenn sie einen solchen Vertrag eingehen, weil Vertrag hat das Wort hier schon in sich, bedeutet gegenseitig Rechte und Pflichten. Ja. Derzeit schaut es so aus, dass den Immigranten und Immigrantinnen wieder nur irgendwelche Pflichten aufgebürdet werden und absolut keine Rechte eingeräumt werden. Ja. Was das Empörendste an dieser Forderung der Bundesregierung ist, dass verlangt wird, dass gelernt wird unter Androhung von Strafe. Das ist eine mittelalterliche Pädagogik und alle können das nur beschmunzeln. Das ist so ähnlich wie entweder lernst du jetzt oder ich stelle dich in die Ecke beziehungsweise du kommst in die Kammer. Lernen unter Androhung von Existenzentzug, weil im Endeffekt kann es ja bis zum Entzug der Aufenthaltsberechtigung, bis zur Abschiebung führen, ist für einen Rechtsstaat, für eine Demokratie unwürdig und skandalös.
Frau Philipp, Pressesprecherin des Wiener Integrationsfonds, einer von der Gemeinde Wien finanzierten Einrichtung, weiß, dass man die betroffenen Menschen zum Lernen gar nicht zwingen muss.
Wir sind in der Situation, dass wir in Wirklichkeit eine wesentlich größere Nachfrage haben als Angebot. Unsere Kurse werden gestürmt, ja, wir sind permanent überbucht, was gleichzeitig damit auch das Argument der Bundesregierung widerlegt, die lernen nicht Deutsch. Ja. Mm. was stimmt nicht. Also unsere Erfahrungen zeigen genau das Gegenteil. Ja. Abgesehen davon ist es vom pädagogischen her ein absoluter Schwachsinn, Verpflichtung einzufordern, also bei Erwachsenen, ja, die ja mitunter wesentlich weniger erreicht werden. Keine Verpflichtung, was soll das? Ja? Und diese Koppelung mit Sanktionen, die im Integrationsvertrag drinnen stehen, ist überhaupt der absolute Wahnsinn. Also sprich, wenn der sozusagen den Deutschkurs nicht besucht und keine Prüfung ablegt, dann kann ihm in letzter Konsequenz die Ausweisung blühen. Ja? Also das ist eigentlich die schlimmste Umsetzung der Anti-Ausländer-Politik der FPÖ, unserer Ansicht nach. Ja.
Der Integrationsfonds ist die zentrale Förderstelle für das Bundesland Wien. Die Gemeinde hat bisher 90 Millionen Schilling für zahlreiche, weit gefächerte Projekte im Integrationsbereich zur Verfügung gestellt. Seit 10 Jahren arbeitet man hier eng zusammen mit Vereinen und Initiativen, die sich sowohl um die rechtlichen Belange wie auch die alltäglichen Probleme des interkulturellen Zusammenlebens in der Stadt kümmern. Durch ihr jahrelanges, zähes Engagement sind die Akteure zu Experten in allen sozialen Belangen geworden.
Das ist das zweite Ding. Es wird ja sozusagen im Rahmen dessen auch immer wieder von Integrationsverweigerung gesprochen. Es wird versucht, Volksverhetzung eigentlich vorzuführen, weil es wird ja so getan, als ob die Immigranten, Immigrantinnen nicht Deutsch lernen wollten. Das ist ja so überhaupt nicht wahr. Allein in Wien als positives Beispiel, wo es seit einigen Jahren die Sprachoffensive gibt, haben 22.000 Menschen, vorwiegend Frauen, ja, als ganz wichtige Zielgruppe, freiwillig, ohne irgendwelche Androhungen von Strafe, Deutschkurse sehr erfolgreich besucht. Das Problem ist also eigentlich eher, dass man passende Angebote kreiert und sie auch finanziell leistbar anbietet den Menschen. Mhm. In Wien kostet ein qualitätsvoller Kurs ungefähr 60 Unterrichtseinheiten um 2.500 bis 3.000 Schilling. Jetzt stellen Sie sich einen Familienvater vor, für ihn selber einen Kurs, für seine Frau einen Kurs und vielleicht noch für 2 Kinder, dann bedeutet das innerhalb von 5 bis 6 Wochen 10.000 Schilling, die dieser Mensch aufbringen muss. Und wenn wir davon ausgehen, dass Immigranten und Immigrantinnen für die gleiche Arbeit immer noch 20-30% weniger Lohn bekommen in diesem Land, die Menschen können sich das so, wie es gedacht ist, derzeit sicherlich auch nicht leisten.
Für internationale Standards interessiert man sich auf Regierungsebene nicht besonders und von der Praxis in anderen europäischen Ländern wird nur das zitiert, was ins Konzept passt. So zum Beispiel die Sanktionen im holländischen Modell. Tatsächlich wurde kürzlich so etwas in den Niederlanden eingeführt, aber erst wenn der Betroffene ein kostenloses 600 Stunden umfassendes Kursprogramm ablehnt, in dem neben Spracherwerb unter anderem auch Berufsorientierung und juristische Beratung enthalten sind. Engagierte Bürgerinnen in Holland sind gar nicht so glücklich mit ihrer Vorbildrolle. Es ist immer noch zu wenig, sagt Marijke Bale vom Komitee zur Unterstützung der Papierlosen in Amsterdam. Und natürlich muss man wachsam sein, denn auch in Holland gibt es politische Kräfte, die in diesem Bereich kürzen und einsparen wollen. Im Vergleich mit der österreichischen Situation haben Tatsachen wie das geltende Antidiskriminierungsgesetz und das unkomplizierte Einbürgerungsverfahren nach 5 Jahren Wohnsitz in Holland dennoch Modellcharakter. Das offene Bekenntnis zu einer multikulturellen Gesellschaft drückt sich auch durch umfassende staatliche Förderungen in Milliardenhöhe aus. Eine Ausgangssituation und Standards, die Frau Philipp vom Integrationsfonds und auch Hikmet Karajan gerne hätten.
Also wir bewegen uns so ungefähr bei 120 Unterrichtseinheiten. Das entspricht aber auch noch nicht den internationalen Standards, aber da muss man dazu sagen, dass wir auch auf das Geld angewiesen sind, das wir dafür kriegen von der Stadt. Und das ist eh schon relativ viel. Ja. Der Bund hat bis dato nicht einen Groschen für irgendwelche Sprachkurse gezahlt. Ja. Die Untergrenze bei den internationalen Standards liegt bei 200 Unterrichtseinheiten. Ja. Also das ist ein Wahnsinn, von 60 Unterrichtseinheiten zu sprechen und quasi zu verlangen, dass die Leute im Rahmen dieser 60 Unterrichtseinheiten die Sprache lernen sollen. Das ist Unsinn bis zum Quadrat. Wir haben jedes Mal auch von den Kursanbietern ein wesentlich höheres Angebot, als wir tatsächlich durchführen können finanziell. Wenn der Bund tatsächlich zahlen tät, ja, allerdings nicht 50%, ja, sondern wirklich so, wie es der Strasser bei seinem ersten Vorschlag, der ja von Wien ohnehin abgekupfert war, mit den 90% drinnen hatte und 10-20% Selbstbehalt, da schaut die Geschichte schon anders aus. Ja. Aber von jenen Migranten noch zu verlangen, dass sie 50% Selbstbehalt zahlen, ist der absolute Wahnsinn. Es betrifft die Neuzukommenden, okay, das sind eh nur mehr Schlüsselkräfte, weil normale Erwerbstätige kommen eh nicht mehr, ja, nach der letzten Quote. Und das sind vor allem die nicht aufenthaltsverfestigt und die Arbeitslosen. Ja bitte, wie sollen sie denn die das leisten können? Und das Zweite ist, dass sie dann noch verlangen, auch von den NGOs Zuschüsse. Die NGOs sind von der Regierung ausgedünnt worden, bis zum geht nicht mehr, beschnitten bei den Subventionierungen und Förderungen. Na, die sollen jetzt nur die Deutschkurse zahlen. Also das passt alles von hinten bis vorne nicht zusammen.
Allein der Glaube von gewissen Politikern und Politikerinnen, mit einem Kurs von 60 Stunden jemandem wirklich Deutsch beibringen zu können, zeugt von ziemlicher Armut, wenn nicht sogar von Dummheit. Die europäischen, die internationalen Normen, um eine Sprache einigermaßen zu beherrschen, noch nicht einmal perfekt, liegen bei 250 bis 300 Unterrichtseinheiten. Am Jugendbildungszentrum Wien bieten wir spezielle Lehrgänge zum Beispiel an, für Jugendliche, die zum österreichischen Sprachdiplom führen, mit über 800 Kurseinheiten über ein Schuljahr integriert, zusammen mit Berufsorientierung und lebenspraktischen Übungen in dieser Stadt. Also ein sehr integriertes Programm. Und jeder, der glaubt, dass man mit 60 Stunden eine Sprache beherrscht, sollte sich in irgendeinen Kurs setzen und einmal ausprobieren, wie das funktioniert.
Gerhard Hettfleisch aus der Praxis von Prüfungssituationen.
Um ein paar Kuriositäten zu bezeichnen, was Deutschhürde und was Deutschprüfung bedeuten kann. Es hat zum Beispiel, wurde eine Halbanalphabetin, der wurde ein Text vorgelegt und so eine Szene aus dem Ersten Weltkrieg, passt gut zur Weihnachtszeit, es war eine Weihnachtsgeschichte. Und dabei hätte sie also lesen und dann interpretieren sollen. Das Ganze wurde noch dazu in den Dialekt abgewickelt, ist Dialekttext gewesen, also eine aufgelegte Schweinerei. Wir haben natürlich da protestiert dagegen, das hat sich jetzt ein bisschen eingerenkt. Also diese Deutschhürde ist im Prinzip nicht mehr derartig rassistisch durchsetzt. Aber wir kennen das jetzt, wir kennen es zu Genüge.
Jugendliche Migrantinnen haben in Holland, aber auch in Deutschland die Möglichkeit der Doppelstaatsbürgerschaft. Eine Rückkehr ins Herkunftsland bleibt also offen. Gerade für die zweite Generation stellen sich viele Probleme, weil sie als Personen zwischen den Kulturen stehen und somit den Druck ihrer Alltagsumgebung und dem Unverständnis zu Hause ausgesetzt sind.
Was das Resultat sein wird, dass die Leute noch mehr und verstärkt um die österreichische Staatsbürgerschaft ansuchen werden, das tun sie schon aus einer Untersuchung, die ich durchgeführt habe in Tirol. Da ist hervorgegangen, dass also 70% der türkischen Staatsangehörigen mit der Annahme der österreichischen zumindest einmal im Gedanken spielen und der Druck ist entsprechend groß. Also das ist eine der Konsequenzen, die die Leute wählen. Die sagen, was heißt Integration, rechtliche Gleichstellung, was heißt Familiennachzug? Wenn ich Österreicher bin, dann kann ich nachholen, wenn ich will. Sozusagen die Kehrseite einer bescheuerten, desintegrativen Politik.
Wer hier legal lebt, soll auch hier legal arbeiten dürfen, was ja nach der derzeitigen rechtlichen Situation nicht so ist. Bis hin zur Forderung beispielsweise nach der Herausnahme der Familienzusammenführung aus der jährlichen Zuwandererquote, die übrigens in keinem Land der Europäischen Union quotiert ist.
Das Problem bei dieser ganzen Geschichte ist nur, dass Integration nicht nur auf der Sprache funktioniert. Schauen Sie, ich glaube nicht, dass ich irgendwelche Sprachprobleme habe, trotzdem kann ich in diesem Land nicht wählen, ich kann nicht Betriebsrat werden, ich muss für den gleichen Wohnraum durchschnittlich mehr Miete bezahlen, ich bekomme für die gleiche Arbeit um 20-30% weniger Gehalt Lohn. Das ist die Situation von Immigranten und Migrantinnen in diesem Land. In diesem Land stimmen überhaupt keine Rahmenbedingungen für gelingen sollende Integration.
Die gesetzlichen Regelungen hinken der Realität hinterher und machen eine geregelte Integration nicht möglich. Gerhard Hettfleisch nennt ein konkretes Beispiel. 1997 hat man in guter Absicht das Wohnrecht geändert. Aber nachdem das Arbeitsrecht Neuzuwanderern den Zugang zum Arbeitsmarkt verwehrt, kam seine positive Abänderung kaum zum Tragen. Und weiter?
Die Grundvoraussetzung ist eben, gleichberechtigte Menschen zu schaffen. Und da ist ja der Trend in der Richtung, dass wir Polarisierungsprozesse feststellen. Das heißt, es ist ein Drittel der Migrantinnen, die sich einrichten können, denen es besser geht. Und es ist ein Drittel, wo sich die Situation insgesamt, Einkommen, also sozial und so weiter verschlechtert. Und Ghettoisierungsprozesse sind also auch im Wohnbereich feststellbar. Da ist anzusetzen, das sind die eigentlichen Integrationshürden. Das österreichische Fremdenrecht ist ganz klar diskriminierend, atmet so etwas wie aus der alten Geschichte, woher es eben kommt, dieses Gesetz, das war das Fremdenpolizeigesetz aus den 30er Jahren, übernommen von den Deutschen, von den Nazis. Also so ein bisschen was hängt da überall nach und das ist auch die Geisteshaltung dieser Gesetzgebung. Naja, ich warte mit Spannung darauf, wie es der Amsterdamer Vertrag, wie die ganzen Geschichten umgesetzt werden in Österreich dann, Antidiskriminierungsgesetzgebung, die EU setzt ja da doch ein paar Schritte und ich schaue mir das an mit einer schwarz-blauen Regierung, was die dann draus wieder zusammenschustert.
Gesetze müssen interpretiert und umgesetzt werden, vor allem aber auch von den Menschen verstanden. Nach 40 Jahren Ausländern in Österreich wird es in Tirol einen Integrationsbeauftragten geben, der sogar über ein gesichertes Budget verfügt. Im Integrationsbeirat haben auch Vertreter von NGOs Möglichkeiten zur Mitgestaltung. Eindeutige Verbesserungen für Gerhard Hetfleisch, aber...
Vielleicht noch eine Geschichte, die uns sehr beschäftigt in Tirol, ist die fortwährende Ausgrenzung, Diskriminierung, vor allem auch von jungen Menschen in Geschäftslokalen, Lokalen, Rassismus pur. Da sind wir sehr aktiv im Moment, was also vielleicht im österreichischen Kontext immer vergessen wird, wenn man dann den Blick auf Wien hat. Man muss differenzieren zwischen Land und städtischen Bereich und es ist tatsächlich so, dass in Tirol am Land der Ausschluss aus Diskos etc. bei Jugendlichen wesentlich stärker erfolgt als in der Stadt Innsbruck selbst. 25% von Migrantinnen geben an, am Zutritt zu öffentlichen Lokalen etc. behindert zu werden. Das ist also eine erschreckend hohe Quote. Und ja, es sind auch rassistische Vorfälle gewesen in den letzten Wochen. Wir merken da schon eine Klimaveränderung in Richtung auf Verschärfung der Situation für Migrantinnen. Das ist das eigentliche Thema, wenn wir über Integration sprechen. Ausgrenzung, Rassismus. Und da schaut es düster aus.
Hikmet Kahayan zu den Aussichten.
Bevor wir überhaupt einmal über Integration sprechen können, wie es ausschauen könnte, was zielführend sein könnte, müssen wir beschämende, staatsdiskriminierende, rassistische Situationen in diesem Land abschaffen. Ja, das fängt an mit dem Wahlrecht, das fängt an mit irgendwelchen scheinheiligen Argumenten, warum Migranten und Migrantinnen in diesem Land nicht Betriebsräte werden dürfen. Mhm. Ja, das ist gesetzlich im Übrigen. Ja. Mhm. Und bis hin zur Öffnung vom sozialen Wohnbau und Zugang zu Sozialleistungen müssen wir auf einmal auf der rechtlichen Ebene eine Gleichstellung, eine Annäherung finden, damit wir uns dann überhaupt mit den Inhalten auseinandersetzen können. Mhm. Was derzeit die Republik mit seiner gesamten Gesetzeslage tut, ist in Wirklichkeit eine moderne Form der Sklaverei, die es gilt abzuschaffen.
Chili bang bang, persécuté tout le temps, y'a de quoi devenir dingue dingue. Je veux pas crever dans une prison pire que Zeng Zeng. J'ai dit ce que je pense parce que la parole est mon flingue. Comme ça, oui, wa. Pendu parce qu'il disait ce que le peuple pensait tout bas. Tu peux m'empêcher de parler, mais pas de penser. Et puis d'ailleurs, t'as même pas le droit de m'empêcher de parler. C'est mon droit. Too late.
après 50 ans d'existence. Plus de souffle pour mes bougies, flamboie ma descendance. J'ai cogité la part des choses. Pour l'apothéose des roses, les pétales jaunes, j'ai trouvé de fané. Une time bomb explose, y'a une fin à tout. Ce qui prend fin avant le final, ce qui finit avec la fin. Maudit soit son commensal, broie les droits. On se blottit pourtant, on ne vit pas dans le froid. Tant que je sais, je suis un danger, c'est quand joli, j'y crois. Yeah. Open up your eyes, we say not any meku. What if everybody anamakawa, un of God, ville sous mes bouts. Yamalaka namaskan, c'est nous scan, sous nous scan. Moi, halat, y'a faut sortir go, halat, tu t'as confaté que go. Disguise, y'a faut wake go. Article 1, dengamam. Article 2, dengamam. Article 9, dengamam. Nekin yek, digatei. Duchi tar fatal aini. Amuluchi salarni, waluchi sopeku.
Sie hören Europa von unten, die Monatssendung des Europäischen Bürgerforums. Wie bewusst die Probleme von Migrantinnen in einem Land wahrgenommen werden, hängt von ihrer Präsenz in den Medien ab und natürlich auch von ihrem eigenen Zugang zu den Medien. Ed Klute ist Direktor von STOA in Holland. STOA ist eine unabhängige Vereinigung mit dem Ziel, die Präsenz, das Vorkommen und die Beteiligung von Migrantinnen in den niederländischen Medien auf allen Ebenen zu unterstützen. STOA wurde vor 15 Jahren von den großen Migrantenorganisationen gegründet und beschäftigt derzeit 20 Mitarbeiter. Wie sind die Migrantengruppen in den holländischen Medien repräsentiert und dargestellt?
Well, at this moment, of course, it's still not a representation of what's happening in the Netherlands or of the groups living in the Netherlands, but we can say that over the last, say, 5 to 10 years, we had a big improvement. First of all, in the way that journalists and the media are reporting about the multicultural society, that's more or less in balance. Of course,
man kann noch nicht von einer wirklich repräsentativen Beteiligung in den Medien sprechen, aber in den letzten 10 bis 15 Jahren hat sich sehr viel verbessert. Journalisten berichten zunehmend über Themen der multikulturellen Gesellschaft. Das ist ja ziemlich ausgewogen, wo man doch weiß, dass viele Medien in anderen Ländern eher eine negative Rolle spielen. Wenn Fehler bei der Berichterstattung gemacht werden, werden die auch wirklich ausgebessert. Gleichzeitig kommen Migrantinnen zunehmend als Gesprächspartner vor oder werden selbst Journalisten. Ideal ist die Situation natürlich auch für die Migrantinnen, sicher auch noch jetzt nicht. Auf Regierungsinitiative wurden in den letzten 10 Jahren unterstützende Zielvorgaben beschlossen. Regierung und politische Parteien unterstützen wirklich diese Entwicklung in den Medien. Es gibt auch spezielle Geldmittel zur Förderung von Migrantenmedien. Auch im Rundfunkgesetz wird der öffentlich-rechtliche Rundfunk zu bestimmten Maßnahmen verpflichtet. Aus öffentlichen Mitteln stehen etwa 10 Millionen D-Mark für Ausbildung von Migranten im Medienbereich, für die Arbeit der STOA und andere Maßnahmen zur Verfügung. Unterstützung gibt es aber auch von der EU, vor allem für die personelle Integration von Migrantinnen in den Medien.
When we talk about specific money for this kind of activities, especially directed at minorities to encourage them in the media, then I think you talk about 10 million D-marks. That's including making professional migrant television programs on local level, also money for our organization, and all kind of funding for stimulation of say people getting into the media in the mainstream. And apart from that, of course, we also have money flowing from the European Union, which is used in the European Social Fund programs, and they're also used for encouraging ethnic minorities into the media, and also to encourage diversity personnel policies within the media.
Wie sieht es nun in der Praxis aus? Nutzen die Migranten ihre Zugangsmöglichkeiten zu den Medien?
At this moment, when you talk about specific migrant stations, we have, of course, different than in your area like Austria. We have about 250 groups who are making radio and television programs, and they are mostly doing it on cable. Because in the Netherlands it's not possible to get a radio license. You always have to do it via cable, and the groups have there is a variation of groups who are making, for instance, 2 hours a week, up to groups who are making 3 days.
Wir haben in Holland etwa 250 Migrantinnengruppen, die Programme in Radio oder Fernsehen gestalten. Die meisten in Kabelprogrammen. Man kann in Holland keine Radiolizenz bekommen. Manche machen 2 Stunden, andere bis zu 3 Tage Programm pro Woche. Die meisten Gruppen sind konzentriert in Rotterdam, Utrecht, Den Haag und Amsterdam.
Amsterdam. Fast alle dieser 250 Gruppen arbeiten unbezahlt, einige bekommen kleine finanzielle Entschädigungen. Abgesehen davon gibt es eine Struktur für Migrantinnengruppen in den professionellen Medien, getragen von den nationalen, regionalen und lokalen Behörden. Hier werden wöchentlich 4 Stunden Fernsehprogramm, jeweils 1 Stunde für Türken, Marokkaner, Leute aus Siam oder aus der Karibik produziert und auf nationaler Ebene im digitalen Programm ausgestrahlt. Ebenfalls auf nationaler Ebene ist ein Sender des öffentlich-rechtlichen Radios verpflichtet, 20% seiner Sendezeit mit multikulturellen Programmen zu füllen. Das ist eine der wichtigsten Maßnahmen zur Darstellung der multikulturellen Gesellschaft in der Öffentlichkeit. Aus der Sicht der Basisorganisationen passiert natürlich noch nicht genug. Aber ich denke, wir tun bereits einiges und kürzlich hat sich auch eine nationale Vertretung der lokalen Migrantinnenmedien gebildet, um weitere Verbesserungen durchzusetzen. Wir von STOA werden diese Aktivitäten natürlich unterstützen.
When you look at the local grassroots organizations making radio and television, they also started to organize themselves in local platforms, and there is also now a national platform of local migrant broadcasters who are trying to make the situation for their broadcasting and their programs better, supported by STOA, my organization.
Kann die verstärkte Präsenz von Migrantinnen in den Medien einer getrennten Öffentlichkeit entgegenwirken?
We cannot deny that there is a divided media spectrum because satellite channels are there and you cannot take them away anymore. But we think that national media has a special responsibility in reflecting.
Wir können nicht leugnen, dass es eine Teilung der Gesellschaft in den Medien gibt. Aber die nationalen Medien haben eine große Verantwortung, dass die Migrantinnen in der Darstellung gleichwertigen Raum finden. Wenn die Migrantinnen nicht in den Mainstream-Medien gleichberechtigt vorkommen, hat das Publikum auch den Eindruck, dass sie kein gleichwertiger Teil der Gesellschaft sind und sie werden weggeschoben und unterdrückt. Wenn Migrantinnen als Journalisten, Experten oder anerkannte Gesprächspartner auch in den großen Medien selbstverständlich vorkommen, führt das zu einer anderen Wahrnehmung durch das nationale Publikum und werden Vorurteile abgebaut.
It means also that the idea and the perspective of indigenous people or other groups about each other will change, and it will not be enforced that migrants are not, say, equal citizens.
Dios al niño de Nicaragua lo condenó a suplicar sobre un cementerio de gente clemencia gritos ay jamás sintió un sufrimiento tan grande que quiso decirle Dios desatando aquel torrente de lluvia de viento y barro furiosos los elementos enloquecidos ay dar aviso, pasaron sembrando muerte. ¿Qué quiso decirle Dios al niño de Nicaragua? Clamando como huracán, insultando de agua negra, criando cardos, ay, ladrando piedras, echando a correr montañas.
Für den nächsten Beitrag führten wir mit Dr. Ulf Brunbauer vom Südosteuropa-Institut der Universität Graz ein Gespräch über die Gewerkschaften in den osteuropäischen Ländern.
Wolf Brumbauer, die neue Ausgabe der Ost-West-Gegeninformationen liegt vor uns. Es geht zum Thema Gewerkschaften zwischen Politik und Interessensvertretung. Naturgemäß geht es natürlich vor allem um die Gewerkschaften in Ost- und Südosteuropa. Kann man denn überhaupt die Gewerkschaften in Ost- und Südosteuropa betrachten und dann Blickwinkel, wie man vielleicht hier Gewerkschaften betrachtet oder versteht, gibt es hier nicht also sehr grundsätzliche Unterschiede in den Aufgaben von den Situationen in den einzelnen Ländern her?
Ja, solche Unterschiede gibt es zweifelsohne, vor allem einmal aus zwei sehr naheliegenden Gründen. Der erste wäre, dass die Gewerkschaften Ost- und Südosteuropas, genauso wie die Länder, in denen sie agieren, mit ganz anderen, viel massiveren und auch anders gelagerten wirtschaftlichen Problemen konfrontiert sind, als das in westeuropäischen Staaten der Fall ist. Und ein zweiter Grund ist, dass die Gewerkschaften Ost- und Südosteuropas zu kommunistischer Zeit natürlich eine ganz spezifische Funktion, die nicht mit der Arbeitnehmerinnenvertretung, wie es westeuropäische Gewerkschaften betreiben, belegt. Sie waren integriert in das staatssozialistische System, waren weniger zuständig für die Vertretung der Interessen der Arbeitnehmerinnen, als dass sie als Transmissionsriemen der Partei- und Regierungspolitik auf die Ebene der Arbeitnehmerinnen hinunter fungierten.
Nun ist es so viel verschieden, wie man das vielleicht in Österreich auch erlebt hat, in der Zeit einer SPÖ-Alleinregierung, also wo ja auch sehr starke Verbindungen waren zwischen Partei und Gewerkschaftsbund.
Natürlich, hier gibt es immer graduelle Unterschiede, so wie die Länder Ost- und Südosteuropas nicht alle über einen Kamm zu scheren sind und es unterschiedliche Situationen gibt, so sind auch nicht alle westeuropäischen Staaten und Gesellschaften gleich organisiert und die Gewerkschaftsbewegung in Österreich kann man nur schwer vergleichen mit der Gewerkschaftsbewegung in Frankreich zum Beispiel. Aber zumindest hat auch der österreichische Gewerkschaftsbund nie dieses Ausmaß an offizieller Integration in die Regierungspolitik erreicht. Das lief doch viel stärker auf einer informellen Ebene und natürlich auch durch die Integration in der Sozialpartnerschaft.
Nun wieder zurück zu Osteuropa. Im Rahmen dieses Transformationsprozesses, Zeit einfach nach 89, nach dem Mauerfall, nach der Eröffnung der ehemaligen Oststaaten, welche Rolle zwischen den einzelnen Ländern hat die Gewerkschaft jeweils gespielt in der politischen Auseinandersetzung?
Man kann sagen, dass sich die Gewerkschaften drei unterschiedliche Rollen zugedacht haben. Die eine wäre die klassische Rolle einer Arbeitnehmerinneninteressensvertretung. Die zweite Rolle wäre die gewesen, sehr aktiv am politischen Leben teilzunehmen, sich auch ganz klar mit gewissen politischen Gruppierungen, Parteien zu verbünden und gemeinsam mit denen Oppositions- oder Regierungspolitik zu machen. Und eine dritte Rolle wäre noch sozusagen der Versuch, dieses alte System weiterzuführen, wo Gewerkschaften vor allem dazu da waren, Privilegien zu verteilen, an ihre Mitglieder weiterzugeben und auch die Politik der Unternehmensleitung umzusetzen. Man kann sagen, dass eigentlich die Gewerkschaften, die sich relativ früh auf die Vertretung der Arbeitnehmerinneninteressen konzentriert haben und sich nicht in ein ganz enges und nahe Verhältnis zu einer politischen Partei begeben haben, am besten gefahren sind und heute diejenigen sind mit dem größten Einfluss, soweit man das generalisieren kann, und auch mit dem größten Organisationsgrad und den meisten Mitgliedern.
Jetzt analysiert nach dem politischen Spektrum, welche Bandbreite von gesellschaftlichen Gruppierungen finden sich jetzt eigentlich in den Gewerkschaften der einzelnen Länder? Ursprünglich war alles sehr KP-nah und daraus hat sich doch einiges anderes entwickelt oder auch sozusagen haben sich Gegenpole eigentlich gegründet erstmal.
Ja, die Gewerkschaften spiegeln das parteipolitische Spektrum in den meisten Ländern ziemlich genau wider. Es gibt Gewerkschaften, die sich eher christlich-demokratisch orientieren, was auch immer das genau für Gewerkschaftsarbeit heißen will. Es gibt nach wie vor Gewerkschaften, die sich als kommunistische Gewerkschaften verstehen, zum Teil auch mit den kommunistischen Parteien oder den Nachfolgeparteien der ehemaligen kommunistischen Parteien in engem Zusammenhang stehen. Es gibt Gewerkschaften, und das sind in den meisten Ländern mittlerweile die größten Gewerkschaften, die eher sozialdemokratisch sind, und das sind auch oft sehr oft die Gewerkschaften, die aus der ehemaligen Einheitsgewerkschaft hervorgegangen sind. Das ist zum Beispiel in Serbien so, auch in Bulgarien, in Tschechien, in der Slowakischen Republik, wo die größte Gewerkschaft jetzt eher eine ist, die, wenn man so will, sozialdemokratisch orientiert ist, ohne sich jetzt ganz nahe an eine Partei zu binden, und die aus der ehemaligen Einheitsgewerkschaft hervorgegangen ist. Es gibt aber auch Gewerkschaften ganz weit am rechten Rand, in Bulgarien zum Beispiel die Gewerkschaft Podkrepa hat lange Zeit die Union der demokratischen Kräfte, diese konservative Partei, unterstützt und hat auch monarchistische Forderungen zum Beispiel geäußert.
Das heißt, es geht nicht nur um die ursprünglichen gewerkschaftlichen Aufgaben, sondern es wird versucht, bewusst auch über gewerkschaftliche Organisationen in die anderen politischen Bereiche eigentlich einzusteigen.
Ja, es haben einige Gewerkschaften sich wirklich quasi als Parteiorganisationen empfunden oder als Vorfeldorganisationen von Parteien. Andere Gewerkschaften wiederum haben sich eigentlich als die besseren Parteien empfunden und die Solidarność in Polen wäre natürlich da ein gutes Beispiel, die ja dann auch einige Parteien aus einer ursprünglichen Gewerkschaftsorganisation hervorgebracht haben. Für die Gewerkschaften, die sich so eng an eine politische Partei gebunden haben, hat das langfristig immer negative Konsequenzen gezeigt, weil alle Regierungen in Ost- und Südosteuropa sind natürlich mit dem Problem konfrontiert, dass sie massive Sparpolitik betreiben müssen aufgrund der beengten finanziellen Möglichkeiten der Staaten in diesen Ländern. Und Sparpolitik heißt, und auch industrielle Restrukturierung heißt weniger Sozialleistungen, heißt mehr Arbeitslosigkeit. Und wenn man jetzt als Gewerkschaft mit einer Regierungspartei, die eine solche Politik betreibt, ob das jetzt eine sozialdemokratische oder eine konservative Partei ist, ist dann ganz egal, in Verbindung gebracht wird, dann bedeutet das natürlich für die Gewerkschaft nichts Gutes. Und daher, ich habe das am Anfang schon erwähnt, stehen heute die Gewerkschaften, die relativ früh begonnen haben, sich auf die Arbeitnehmerinneninteressen zu konzentrieren und jede Regierung, egal ob das eine Partei war, die ihnen eher näher steht oder nicht, zu kritisieren, stehen heute am besten da.
Die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umwälzungen, also nach 89, die gingen ja in den meisten Transitionsländern, also in einer Geschwindigkeit voran, wie man sie kaum in irgendwelchen anderen historischen Epochen eigentlich findet.
Die Gewerkschaften waren natürlich hier doch mehr oder weniger überfordert und konnten nur einen geringen Teil der Rechte, die die Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen in den sozialistischen Ländern gehabt haben, verteidigen. Was man sieht, ist, dass die Länder, wo die Gewerkschaften relativ stark geblieben sind, wie Tschechien, Ungarn weniger, Slowakei noch stärker, Slowenien, dass die Länder auch diejenigen sind, wo der Transformationsprozess sozial relativ abgefedert stattgefunden hat. Natürlich muss man immer hier das Wort relativ betonen. Während in Ländern wie Russland oder der Ukraine, wo die Gewerkschaften gar keine Rolle mehr spielen oder eben nur mehr auf der innerbetrieblichen Ebene aktiv sind, um zu versuchen, Arbeitsplatzabbau ein wenig zu reduzieren, aber auf gesamtstaatlicher Ebene gar keine politische Kraft mehr darstellen, dort sind auch die sozialen Folgen der Transition besonders stark. Das heißt, das widerspricht eigentlich den Theoretikern, die gemeint haben, dass die soziale und ökonomische Transition dann erfolgreich sein wird, wenn man sie ganz nach neoliberalen Kriterien durchführt und in einem neoliberalen System, das für Gewerkschaften natürlich nicht viel Platz, sondern die Transformation war dort erfolgreicher, wo die Gewerkschaften die Interessen der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen doch bis zu einem gewissen Grad vertreten konnten und so auch den Arbeitnehmerinnen irgendwie das Gefühl geben konnten, dass sie von dem Transformationsprozess zumindest langfristig auch profitieren werden. Das ist in den meisten südosteuropäischen Staaten und in Russland, Ukraine eben nicht der Fall gewesen.
Also was wären da jetzt zum Beispiel so länderspezifische Entwicklungen, die irgendwie stellvertretend sind für die Entwicklung in den letzten 10, 12 Jahren?
Wie wir alle wissen, ist Weißrussland wahrscheinlich das am autoritärsten regierte Land in Europa, obwohl die Unterschiede zwischen dem autoritären Regime Präsident Lukaschenkos und dem Regime des russischen oder des ukrainischen Präsidenten eher graduelle sind. Das sind hier keine prinzipiellen Unterschiede. Was sich aber in Weißrussland gezeigt hat, ist, dass die Gewerkschaft relativ stark geblieben ist im Vergleich zu Russland und der Ukraine und dass auch eben auch aufgrund der Stärke der Gewerkschaft die Regierung bisher keine neoliberale ökonomische Reform begonnen hat. Es wird so vielfach Weißrussland als Land dargestellt, das nicht nur sehr autoritär regiert wird, was stimmt, sondern auch, das zu den ärmsten Ländern Europas gehört, was nur partiell stimmt, weil verglichen mit der Ukraine und Russland, und das sind die Länder, mit denen man Weißrussland vergleichen kann, man kann Weißrussland nicht mit der Tschechischen Republik vergleichen, sind die Sozialstandards deutlich besser. Die Reallohnverluste der Arbeitnehmerinnen sind wesentlich geringer als in Russland und der Ukraine, wo eher ein neoliberaler Reformweg gegangen wurde. Die Arbeitslosigkeit ist gering und die Löhne werden auch mehr oder weniger pünktlich gezahlt, während in Russland Arbeiterinnen, Arbeiter oft Monate auf ihre Löhne warten müssen. Und das ist eben auch ein Verdienst der Gewerkschaftsbewegung, die aber zugleich auch den Kern der politischen Opposition gegen das Regime von Lukaschenko bildet. Der Kandidat der Opposition bei den diesjährigen Präsidentschaftswahlen kam aus der Gewerkschaftsbewegung, die auch stark genug ist, trotz aller autoritären Maßnahmen des Präsidenten doch bisher zu verhindern, dass das Regime wirklich massiv gegen die Gewerkschaftsbewegung, die teilweise eben oppositionell ist, vorgeht. Aber da ist Weißrussland ein doch spezifischer Fall. Russland und die Ukraine, die vergleichbar wären in ihrer gesellschaftlichen, politischen Struktur, haben eigentlich den genau gegenteiligen Weg eingeschlagen. Man kann eine so Gruppe zusammenfassen, die aus Slowenien, Tschechischen Republik und der Slowakei besteht, wo sich Gewerkschaften herausgebildet haben, Dachgewerkschaften, die einen Großteil der Gewerkschaftsbewegung abdecken. Das ist vor allem in der Tschechischen und Slowakischen Republik der Fall, wo es neben dieser Dachgewerkschaft nur wenige autonome andere Gewerkschaften gibt, die eher eine untergeordnete Rolle spielen. Eine andere Ländergruppe könnte man zusammenfassen mit Ungarn, Rumänien, auch Bulgarien, wo sich die Gewerkschaftslandschaft ziemlich aufgesplittet hat, zahlreiche kleine bis mittelgroße Gewerkschaften herausgebildet haben, die in keine übergeordnete Dachgewerkschaft integriert sind, wo die Unterschiede zwischen den Gewerkschaften einerseits entlang von Branchenlinien laufen, aber auch entlang von politischen Bruchlinien und wo die Gewerkschaftsbewegung dadurch natürlich massiv geschwächt wurde, auch weil die Regierungen, die jeweiligen Regierungen natürlich so eine Art Divide et Impera Politik betreiben können. Und dann gibt es noch Länder wie Bulgarien, würde eher in diese Gruppe vielleicht gehören, auch Serbien und letztendlich natürlich auch Bosnien, wo Gewerkschaftsblöcke, die ungefähr gleich groß sind, aber sehr antagonistisch zueinander stehen, existieren. In Bosnien sind es natürlich hier vor allem die ethnischen Grenzen, die zwischen den Gewerkschaften stehen. Es gibt eben den Gewerkschaftsverband der bosnisch-kroatischen Föderation und einen in der Republika Srpska, wo es bisher nur sehr geringfügige Kooperation gegeben hat. In Bulgarien gibt es diese massive Polarisierung zwischen der eher konservativ orientierten Podkrepa und der eher sozialdemokratisch orientierten Gewerkschaft, die aus der ehemaligen Einheitsgewerkschaft hervorgegangen ist. Und in Serbien gibt es auch eine massive Polarisierung zwischen dem Gewerkschaftsverband, der auch zu Zeiten Milosevic treu zum Regime gestanden ist, und der Gewerkschaft Nezavisnost, die die Opposition massiv unterstützt hat.
In den ganzen Berichten, die ihr jetzt publiziert habt in der neuen Ausgabe der Ost-West Gegeninformationen, zeichnet sich den Sichtweisen der einzelnen Autoren von der Illusion praktisch zur Realität.
Ja, gewisse Ernüchterungserscheinungen gibt es sicher. Ich glaube, viele Leute, vielleicht weniger die Autoren, aber die Gewerkschaftsaktivisten, Aktivistinnen haben doch gehofft, dass die Gewerkschaften eine größere Rolle spielen werden. Das zum einen, und zum anderen war die Hoffnung sicher die, dass die wirtschaftliche Transformation nicht so lange dauern wird und nicht mit so massiven Kosten verbunden sein wird. Allerdings merkt man schon, vor allem in den Ländern, die in den nächsten Jahren der Europäischen Union beitreten werden, dass dort auch auf der Basis natürlich eines doch mittlerweile kontinuierlichen Wirtschaftswachstums, steigenden Lebensstandards auch die Gewerkschaften zu einem neuen Selbstbewusstsein zurückfinden. Für gewerkschaftliche Arbeit sind wirtschaftliche Krisenzeiten immer schwierige Zeiten, weil Arbeitslose oder Menschen, die von Arbeitslosigkeit bedroht sind, nur sehr schwer für gewerkschaftliche Arbeit zu mobilisieren sind. Aber in den Ländern, wo die Situation am Arbeitsmarkt relativ entspannt ist, wie der Tschechischen Republik und der Slowakei, scheinen doch die Gewerkschaften wieder zunehmend an politischem Gewicht zu gewinnen.
Die Frage der Öffnung der Arbeitsmärkte, der Arbeitsmigration jetzt gerade im Rahmen des europäischen Erweiterungsprozesses ist eigentlich ein sehr wichtiges Kapitel, ein sehr umstrittenes Kapitel, was also von vielen also auch demagogisch sehr stark ausgeschlachtet wird. Gerade in Österreich erleben wir das ja eigentlich jetzt da fast tagtäglich. Aber auch innerhalb der Gewerkschaften gibt es da, glaube ich, keine Einigkeit. Wie ist denn da die Situation innerhalb des Europäischen Gewerkschaftsverbandes?
Ja, der Europäische Gewerkschaftsbund, der so etwas wie eine Dachgewerkschaft der Gewerkschaften der EU-Länder und auch der Beitrittsländer ist, es sind jetzt doch schon viele Gewerkschaften der Beitrittsländer dem EGB beigetreten, hat grundsätzlich eine positive Haltung zur EU-Osterweiterung. Er sagt, das soll möglichst rasch und auch möglichst weitgehend passieren, natürlich mit starker Einbindung der Gewerkschaften und auch mit einer stärkeren Betonung der sozialen Komponente des gesamten europäischen Integrationsprozesses. Diese Position ist nicht unbedingt die, die auch die österreichische Gewerkschaftsbewegung vertritt. Der ÖGB und auch die Arbeiterkammer sind beide sehr skeptisch gegenüber dem Beitritt der Ost- und Ostmitteleuropäischen Staaten zur Europäischen Union. Das Hauptargument ist, dass der österreichische Arbeitsmarkt mit Gastarbeitern aus diesen Ländern überflutet werden würde, was empirisch falsch ist. Alle Untersuchungen sagen, dass das nicht stattfinden wird. Und sowohl ÖGB als auch Arbeiterkammer fordern nicht nur eine Verzögerung des Beitrittes, sondern auch dann sehr lange Übergangsfristen, bis Menschen aus diesen Ländern eine Niederlassungsfreiheit in der gesamten EU haben. Ich finde das eine sehr kurzsichtige Position, die auf falschen empirischen Grundlagen beruht, die auch der Verantwortung, die die österreichische Gewerkschaftsbewegung hat, für die europäische Integration nicht gerecht wird und die aus meiner Perspektive doch eher ein Kokettieren mit dem Populismus darstellt.
Nähere Informationen zu diesem Thema finden Sie in der November-Ausgabe der Ost-West-Gegeninformationen. Sie können sie im Südosteuropa-Institut in Graz bestellen. Die Adresse ist Mozartgasse 3, 8010 Graz. Das Dossier dieser Ausgabe beschäftigt sich mit Serbien, ein Jahr nach dem Sturz Milosevic.
Четыре года рыскал в море наш корсар. В боях и штормах не поблекло наше знамя. Мы научились штопать паруса и затыкать пробоины телами. За нами гонится эскадра по пятам. На море штиль и не избегнуть встречи. Но нам сказал спокойно капитан. Еще не вечер, еще не вечер. Вот развернулся боком флагманский фрегат. И левый борт окрасился дымами. Ответный залп на глаз и наугад. Вдали пожар и смерть, удача с нами. Из худших выбирались передряг. Но с ветром худо и в трюме течи. А капитан нам шлет привычный знак. Еще не вечер, еще не вечер. На нас глядят в бинокли в трубы сотни глаз. И видят нас от дыма злых и серых. Но никогда им не увидеть нас. Прикованными к веслам на галерах. Неравный бой, корабль кренится наш. Спасите наши души, человечки. Но крикнул капитан на абордаж. Еще не вечер.
Europa verdankt seinen kulturellen Reichtum den kleinen Völkern. Nun drohen sie für immer zu verschwinden. Karl Markus Gauß macht sich auf die Suche nach Geschichte und Gegenwart historischer Regionen und Nationen. Und Jochen Langer hat das Buch, das daraus entstanden ist, gelesen.
Reise zu den Opfern Großeuropas. Karl Markus Gauß, unterwegs zu vergessenen Kulturen. Wer schon ahnt in Deutschland mehr von den Lausitzer Sorben, als ein vage aufsteigendes Bild kahnstarkender Trachtenträger im Spreewald? Denen muss es ja gut gehen, sagt der Mehrheitsdeutsche und lehnt sich zufrieden zurück. Die albanisch sprechenden Aberesche in Kalabrien, jüdische Sepharden in Sarajevo, Aromunen, Ruthenen, Rumäniens Siebenbürger Sachsen oder die Gotscheer in Slowenien, deutsch außerhalb des germanischen Monolithen? Nein, bitte nicht, das geht zu weit. Karl Markus Gauß ist Salzburger Publizist und Herausgeber der Zeitschrift Literatur und Kritik. Bereits 1997 stellte er in dem Buch Das europäische Alphabet seine Vision eines Europa vor, das sich dem Nationalismus ebenso entgegenstellt wie den Plänen von einem kulturell eingeebneten europäischen Einheitsstaat. Der Nationalist sei immer der Litauer, behauptet er. Wo der Muttersprachler einer kleinen Zunge unseres Kontinents sich dagegen wehrt, freiwillig und überall eine der Mehrheitssprachen zu nutzen, wird er sicherlich von einem Franzosen, Briten oder Deutschen des Nationalismus bezichtigt. Diese Arroganz der Millionensprachen gegenüber den nur wenig gesprochenen weist Gauß nun in seinem jüngsten Buch »Die sterbenden Europäer« in die Schranken. Er sucht nach den sephardischen Juden in Sarajevo, die während der Belagerung der Stadt ihr einstiges Exil nach 500 Jahren im Geleitschutz der Blauhelme verlassen mussten. Die Juden gingen, weil es für sie keinen Sinn hatte, dort zu bleiben, wo der Nationalismus regierte, hält Gauß fest, und dass Bosnien seit dem Verlust seiner sephardischen Kultur ohnehin nicht mehr existent sei. Slowenien. So wie ich selbst einmal, sieht sich Gauß plötzlich mitten im Walde in einem Dorfe stehend. Die karge Region um Kočevje im Osten Sloweniens bevölkerte einst auch die Minderheit der Gotscheer. Diese Gruppe war Zeit ihres Bestehens eine Minderheit und zerrieb sich infolge des Nationalsozialismus. Die etwas mehr als 1000 Verbliebenen sind als Altösterreicher auch dieser Zeit Ziel eines Pokers um die autochthonen Minderheiten, unter anderem durch Kärntens Landeshauptmann Haider. Wie so oft wären die von irgendeiner ethnisch-kulturellen Reinheit Schwadronierenden auch angesichts der Gottscheer-Wirklichkeit verschreckt. Gauss erinnert sich an das Altsiedlermuseum in Pelandl, slowenisch Polanje. Gerne führte uns Marica hinüber ins Museum, das eigentlich aus zwei Rumpelkammern bestand, die sie ungeordnet vollgeräumt hatte und in der sie alles aufbewahrte, was ihr nur irgendwie vom Leben in der Gottschee zu zeugen schien. Frei von jeder konservatorischen Skepsis sammelt Marica schon lange, was ihr jene Welt, aus der sie kam und in der sie lebte, zu repräsentieren schien. So fanden wir in ihrem Altsiedlermuseum Streichholzschachteln aus der Schweiz, neben Unterhaltungsromanen aus Wien und hunderterlei Zeug, das nichts spezifisch Gottscheerisches an sich hatte. Und doch war es Teil von Maricas Leben und darum würdig, in diesem Museum aufgehoben zu werden. Das Gottscheer-Völkchen überlebte in der kargen Region überhaupt nur durch einen intensiven Wanderhandel, der die Männer bis nach Deutschland führte. Dennoch kehrten sie stets ohne nationale Phantasmen beladen zurück. An ihnen zeigt sich eindrücklich, wie Kulturen zugrunde gehen, wenn sie dem nationalen Sog nicht widerstehen. Die Gottscheer waren stets eine kleine Völkerschaft, aber ihre Lieder sangen nie von einem mächtigen deutschen Vaterland, schreibt Gauss. Doch andererseits zeitigte bereits der slowenische Nationalismus Folgen. Gauss weiter: Die Jugendlichen von 1941, die auf dem Foto zu sehen sind, wie sie sich vor der Aussiedlung zum letzten Mal auf dem Friedhof versammelten, konnten bereits besser Slowenisch als Deutsch, und ihre Gottscheberer Mundart war für Besucher aus Österreich und Deutschland kaum verständlich. Nicht vergessen werden dürfen natürlich die weiteren Kapitel in Gauss Buch. So schildert er sehr bildhaft die albanischen Aberesche in Süditalien. Mit spürbarer Skepsis macht er sich auf in die ostdeutsche Lausitz, wo die sorbische Minderheit zu Hause ist. Bis heute trennen die Sorben von einer wirklichen Anerkennung in ihrem Heimatland nicht nur immer neue Braunkohlereviere, bis heute müssen sie in ihren Papieren eingedeutschte Namen führen. Und schließlich folgt der Bericht über die Aromunen Mazedoniens, bei denen Gauss zwischen sich spinnefeinden Vertretern dieser verschwundenen Nation, wie er sie nennt, pendelt. Nicht die traditionelle Beschreibung irgendeiner überkommenen Ethnie ist es, die Gauss Buch so lesenswert macht. Nicht der folkloristische Kult um die anderen, armen, Unterlegenen fesselt an jedes einzelne Kapitel. Karl Markus Gauss zeichnet vergessene Randregionen auf den Karten unseres Europa nach und kommentiert die verschiedenen politischen Bekenntnisse aus kosmopolitischer Perspektive. Was er da in unser entkerntes Gedächtnis zurückholt, ist Futter für den Streit um eine Gesellschaft, die sich nicht ihrer Identitäten entledigt, sondern Platz für Einheit in Vielfalt bietet. Das Buch von Karl Markus Gauss, Die sterbenden Europäer, ist beim Paul Jolnay Verlag in Wien erschienen.
Damit sind wir wieder am Ende unserer Sendung angekommen. Was uns bleibt, ist noch die Vorstellung der nächsten Archibel-Ausgabe. Und zwar ist das dann die erste im neuen Jahr, die Jänner-Nummer. Worum geht's diesmal?
Alte Narben, neue Spannungen. Die Auswirkungen des 11. Septembers auf den Balkan. Kathi Hahn und Jochen Langer fassten Artikel der Korrespondenten des alternativen Informationsnetzwerkes aus dem ehemaligen Jugoslawien zusammen.
Kreuzzug oder Dschihad? Der zweite Teil des Reiseberichts von Alexander Sabow, der Autor, weilte vor kurzem in Irak und Syrien.
Isabelle Mathieu setzt ihren Artikel über die Verabschiedung neuer Gesetze zur Terrorismusbekämpfung fort. Ein Text über die gegenwärtige Situation in Brüssel während des Gipfels.
In der Schweiz wurde vor kurzem wieder mal abgestimmt, und zwar über die Abschaffung der Armee. Wir erwarten auch von da einen Bericht.
Ein neues Modell der Ausbeutung. Der OMI-Vertrag, diesmal aus dem Departement Vaucluse. OMI ist das internationale Migrationsbüro und das Departement Vaucluse liegt in Frankreich.
Und die Musik?
Ja, die Musik zu dieser Sendung war diesmal aus allen möglichen Richtungen. Und zwar ein Titel kommt von einem Sample aus dem Trikont Verlag, Africa Raps von der Gruppe VA. Dann gab es eine Nummer von der Gruppo Sal und von Wladimir Wisotsky.
Ja, danke für die Aufmerksamkeit. Chorla Saposonost, das war's.
Ja, für alle, die natürlich jetzt erstens einmal sich für den Archipel interessieren oder uns sonst Anregungen, Kritik schreiben wollen, schicken wollen, hier nochmal.